Die Predigt geht heute über Römer 12, Vers 1 bis 2. Ein geheiligtes Leben für Gott. Letzten Sonntag haben wir ja in der Predigt, die von Emanuel Wieser ausgearbeitet wurde, und er konnte sie ja nicht selber halten, aber da ging es um das seelsorgerliche und heilmachende Wirken von Gottes Geist in uns. Und heute soll es um den Part gehen, den wir dazu beitragen können, dass Gottes Geist in uns wirken kann, richtig wirksam werden kann. Und Gottes Geist bewirkt ja nichts in uns gegen unseren Willen, in unserem Innern. Jemand hat mal gesagt, Gottes Geist ist wie ein Gentleman, der steht bereit, um zu helfen, um zu unterstützen, aber er drängt sich nicht auf. Und welche Voraussetzungen wir selber als Christen erfüllen können, damit sich das Wirken Gottes durch seinen Geist in uns entfalten kann, das hat Paulus im 12. Kapitel des Römerbriefes sehr gut beschrieben. Und ich lese die Verse 1 bis 2, ist ein kurzer Text, einmal aus der Luther-Übersetzung und im Vergleich dazu auch aus der Basisbibel. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und jetzt aus der Basisbibel im Vergleich. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euch euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Vielleicht stellt sich uns gleich zu Beginn die Frage, wie kann ein fehlerhafter Mensch überhaupt ein geheiligtes und von Gott erfülltes Leben führen? Wenn gemäß der Luther-Übersetzung Paulus die Christen hier auffordert, ihren Leib Gott als Opfer zu geben, dann ist das eine zutiefst christliche Auffassung. Auch eine Abgrenzung zu den gelehrten Griechen mit ihrer philosophischen Weisheit. Die hätten so etwas nie gesagt. Für sie zählte nämlich nur der Geist, also die Vernunft, etwas. Der Leib war für die Griechen eher eine Fessel, ein Gefängnis oder sogar etwas Verächtliches oder Beschämendes. Und diese Sichtweise entspricht aber gar nicht der Menschenfreundlichkeit und Liebe unseres Gottes, der uns als Einheit von Geist, Körper und Seele geschaffen hat. Also alle Kognitionen, alle Emotionen und auch der Körper sind miteinander verbunden und beeinflussen sich wechselseitig. Und wir wissen heute, diese Auffassung wird auch durch die Erkenntnisse der Medizin, der Psychologie und auch Psychosomatik bestätigt. Alles wirkt sich aufeinander aus. Und vielleicht haben deshalb modernere Übersetzungen auch das Wort euren Leib ersetzt durch euer Leben. Dies drückt diese Ganzheitlichkeit viel stärker aus. Einerseits stärker, aber andererseits birgt es natürlich auch die Gefahr, den Leib auszuklammern und Hingabe an Gott eher als etwas Abstraktes zu deuten. Erstens, wir sind also aufgefordert, unseren Körper, unser Leben, Gott als heiliges, lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Was heißt das nun konkret? Es geht um Lebendigkeit. Hier geht es nicht um getötete Körper, sondern um Lebende. Und das ist auch eine Abgrenzung zu dem Kult der Israeliten, der Völker, die Israeliten umgeben haben. Also diese anderen heidnischen Völker, die haben damals Menschen getötet und sie dann ihren Göttern geopfert, um sie zu besänftigen. Und hier ist aber etwas ganz anderes gemeint. Hier geht es um ein lebendiges und auch ein freiwilliges Opfer. Es geht also darum, dass wir Gott aus freiem Entschluss unser ganzes Selbst mit den Stärken und Schwächen ihm hingeben. Das heißt, unsere Lebendigkeit, unser Tun und Lassen aufgrund all unserer körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten, das sollen wir alles Gott zur Verfügung stellen. Das hört sich doch gewaltig an. Und ich denke, das ist doch eine große Sache, die sich auf all unsere Lebensbereiche und auch unser ganzes Sein bezieht. Aber es ist auf jeden Fall positiv. Gott will ja nicht unseren Tod und unser Verderben. Gott will nicht unseren Tod und Verderben. Er will uns als lebendige Menschen in sein Reich einbinden. Er möchte uns ja noch mehr Lebensinhalt schenken, uns anfachen, motivieren, neue Kräfte in uns wecken, Freude in uns anfachen, damit wir auch voller Überzeugung und tiefer innerer Freude ihm nachfolgen können. Manche Menschen denken ja, bloß nicht Christ werden. Das ist ein Leben ohne Spaß, ohne all die Dinge, die Freude machen. Und ich denke, das hat über die Jahrhunderte auch viele geprägt, diese Sicht. Und manche haben sich auch deshalb vielleicht nicht mit Gott beschäftigt oder sich von ihm abgewendet. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Gott will uns Freude schenken. Er will, dass wir Freude erleben und ein erfülltes Leben führen. Und das kann auf vielfältige Weise geschehen. Einmal natürlich, indem wir frei werden von unserer Schuld und unseren Belastungen. Aber auch, indem wir nach und nach entdecken, was Gott in uns angelegt hat, was wir entfalten dürfen. Es kann dadurch geschehen, dass wir Spaß haben, mit unseren Begabungen Dinge zu schaffen. Oder es kann auch dadurch geschehen, dass wir im anderen Menschen ein Gegenüber finden, das uns ergänzt und wertschätzt. Und es gibt sicher noch viel mehr Aspekte. B, heilig. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. So steht es in 1. Korinther 3, Vers 17. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das heißt, Gott wohnt in uns Gläubigen. Als Christen glauben wir, dass wir Gott ganz gehören. Nicht nur unser Verstand, die Kognition, Emotionen, sondern auch unser Körper. Und das impliziert, dass wir ja auch Gott mit unserem Körper dienen können. Nicht nur mit unserem Verstand und unserem Geist. Gott wohnt in unserem Körper, weil wir ihn aufgenommen haben. Und wir können ihm mit unserem Körper dienen, genauso wie es ja immer auch die Hilfe von Händen und Füßen braucht, um gewisse Dinge ganz praktisch umzusetzen im Reich Gottes. Und das gilt vielleicht ganz besonders im Bereich der Nächstenliebe, aber sicher auch in vielen anderen Bereichen, wo es auf unsere Hände und Füße ankommt, die wir auch einsetzen dürfen. Ein heiliges Opfer bedeutet letztlich auch, unser Leben an Gottes Maßstäbe anzugleichen, ihn in unser Inneres aufzunehmen und zuzulassen, dass Gottes Geist sein Werk in uns tun kann, sein Werk der Heilung und Wiederherstellung in uns vollbringen kann. Dann kann diese Heiligkeit Gottes immer mehr Raum in uns gewinnen. Und C, Gott wohlgefällig. Unser Opfer soll Gott wohlgefällig sein. Es gibt offensichtlich also beides. Opfer, die Gott gefallen und auch solche, die ihm nicht gefallen. Und wir finden Beispiele für solche Opfer, die Gott nicht gefallen, an mehreren Stellen in der Bibel. Opfer, die nicht von ganzem Herzen gegeben werden. Denken wir an diese frühe Geschichte von Kain und Abel. Oder Opfer, bei denen Unehrlichkeit im Spiel ist, wie bei Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte. Die haben öffentlich beteuert, den ganzen Erlös eines Grundstücksverkaufs zu spenden und haben doch im Geheimen etwas für sich behalten. Sie hätten natürlich gerne etwas behalten können. Das war gar nicht der kritische Punkt, sondern dass sie aus Geltungssucht der Gemeinde etwas Falsches vorgegaukelt haben und unehrlich gehandelt haben. Das wurde ihnen zum Verhängnis. Auch Opfer, die widerwillig oder ohne Liebe gegeben werden, nur um seine Pflicht zu erfüllen, fallen wohl darunter. Wenn wir also Gott nachfolgen wollen und ihm unser ganzes Leben anvertrauen wollen, dann soll es auch ohne Rückhalt sein, von ganzem Herzen und voller Überzeugung, voller Vertrauen. Das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und unser Gott wirbt ja um unser Vertrauen. Er lädt uns immer wieder zu sich ein, zu ihm zu kommen, Teil seines Reiches zu werden. So wie es auch in 1. Petrus 2, Vers 5 steht. Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Da haben wir auch wieder diesen Aspekt des lebendigen Opfers. Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Das ist der wahre Gottesdienst, dass wir unser Leib und Leben und alles, was wir tun und lassen, Gott zur Verfügung stellen. Und somit vollzieht sich der wahre Gottesdienst auch nicht nur in der Kirche, wie man das landläufig vielleicht meint, sondern der wahre Gottesdienst ist etwas, was sich vor aller Welt, vor den Augen der Menschen vollzieht, dass sich durch das Tun und Sein von denen, die Christus nachfolgen, zeigt. Und so kann auch jede Alltagshandlung zu einem Gottesdienst werden. Zweitens, was bedeutet dieses Opfer nun für uns? Letzten Endes läuft ja alles auf eine Frage hinaus. Sind wir bereit, Gott als höchste Instanz über uns zu akzeptieren? Ein katholischer Theologe hat es mal so ausgedrückt: Wenn die Menschen heute fragen, gibt es einen Gott? Dann steckt in erster Linie dahinter die Frage, bin ich bereit, einen Gott zu akzeptieren, der über meinem Selbst steht? Bin ich bereit, einen Gott zu akzeptieren, der über meinem Selbst steht? Und für viele Menschen in unserem Zeitalter ist das gar keine einfache Frage, denn in unserem Zeitalter werden ja Werte wie Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sehr, sehr hoch bewertet. Der heutige Mensch ist sich oft selbst ein Gott und der eigene Vorteil und das eigene Wohlbefinden rangieren ganz oben auf der Prioritätenliste. Und nur daran wird das eigene Handeln ausgerichtet. Und dabei tut es uns Menschen doch sehr gut, erwiesenermaßen sehr gut, wenn wir ein Ziel außerhalb unserer selbst haben, für das wir uns mit unseren Kräften einsetzen. Bin ich bereit, einen Gott anzuerkennen, der über meinem Selbst steht, der das letzte Wort hat? Und deshalb ist und bleibt es auch ein Opfer, etwas, was wir aufgeben, was wir weggeben, das diesen Dreiklang von lebendig, heilig und Gott wohlgefällig umfasst. Was bedeutet es, wenn wir bereit sind, unser Leben und unseren Leib Gott als Opfer zur Verfügung zu stellen? Es ist eine Art Verzicht. Verzicht auf vollständige Autonomie und Selbstbestimmung. Und wenn wir das hören, dann klingt das heute gar nicht populär, gar nicht attraktiv. Aber es ist im positiven Sinne etwas, Gutes. Es ist ein sich hineinnehmen lassen in die Perspektive von Gottes Reich, ein sich einbinden lassen in das, was Gott heute durch uns Menschen auch in dieser Welt bewirken möchte. Und das kann in der Tat sehr erfüllend und auch sinngebend sein. Etwas, wonach viele heute suchen, was vielen Menschen tatsächlich abhanden gekommen ist. Und viele besuchen Selbsterfahrungskurse und meditative Übungen aller Art, um dieses sinngebende, erfüllende Leben wieder zu finden. Einige Hilfestellungen zum besseren Verständnis erhalten wir auch in Vers 2. Da heißt es, und stellt euch nicht stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und ich habe nochmal eine andere Übersetzung hinzugenommen, die Neue Genfer Übersetzung. Da wird es so ausgedrückt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Nicht alles und nicht jeder vorübergehende Trend sind von uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi sofort mit wehenden Fahnen zu übernehmen. Das Ziel heißt nämlich nicht Anpassung an die Welt um jeden Preis. Wir dürfen unser eigenes christliches Profil entwickeln. Aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch nicht Beibehalten von dem, was immer schon so war. Darauf deutet der zweite Teil des Verses hin, wo es heißt, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, beziehungsweise lernt in einer neuen Weise zu denken. Christus nachzufolgen bedeutet eben auch, manchmal sich zu ändern, Dinge zu überdenken, neu zu betrachten, unser Denken und unsere Gesinnung immer wieder durch Christus und den Heiligen Geist erneuern zu lassen. Und dadurch geschieht etwas auch im Umfeld. Die Erneuerung der Gemeinde, die Erneuerung der Begegnung zwischen Menschen, positive Veränderungen auch von festgefahrenen Strukturen. Sind wir als Gemeinde bereit, unsere manchmal festgefahrenen Strukturen von Christus erneuern zu lassen? Bist du bereit, dein Denken und deine Auffassungen immer wieder von Christus erneuern zu lassen und deine Überzeugungen zu verändern? Erlaubst du es Gott, dein Denken zu verändern? Und Gott tut dies ja nicht nach der Holzhammer-Methode. Das ist die gute Nachricht. Er wartet auf dein Okay, auf deine Zustimmung. Auch wenn er durch seinen Geist in unserem Inneren heil werden und Veränderungen bewirken möchte, verhält er sich so, wie ich es eingangs sagte, wie ein Gentleman. Er zwingt niemanden dazu. Er wartet auf deine Zustimmung, auf unsere Zustimmung. Drittens, welche Konsequenzen hat es, wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen? Wenn wir diesen Text genau lesen, erkennen wir, dadurch wird unsere Kompetenz als Christen gestärkt, nämlich die Fähigkeit zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Und ich möchte das hier mal in erster Linie so deuten, dass es bezogen ist auf das, was Gottes Wille für das eigene Leben ist. Oder was Gottes Wille ist in Bezug auf den Verantwortungsbereich, den jeder und jede hat. Es kann nämlich sehr schnell übergriffig werden, wenn manche Christen meinen, anderen sagen zu müssen, was der Wille Gottes für die anderen ist. Eingeleitet wird diese Aussage ja mit den Worten, auf das ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist oder damit ihr prüfen könnt. Und die Basisbibel übersetzt ja, wenn ihr das tut, dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Es scheint also einen kausalen Zusammenhang zu geben zwischen unserer Hingabe an Gott auf der einen Seite und dem Erkennen dessen, was dem Willen Gottes entspricht und was seine Absichten für uns sind. Erst wenn wir Jesus Christus, unserem Herrn, unser ganzes Leben anvertrauen, dann werden wir in unserem Denken verändert. Und dadurch werden wir in die Lage versetzt, richtig zu beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Und noch ein weiterer Aspekt. Wir dürfen und sollen prüfen. Wir dürfen auch unseren Verstand einsetzen, der ja von Gott geschaffen ist. Wie es in der diesjährigen Jahreslosung ja auch erwähnt wird, prüft alles und behaltet das Gute. Es ist also nicht immer sofort klar. Es liegt nicht immer direkt auf der Hand, was dem Willen Gottes entspricht. Es muss geprüft werden. Und hier ist deshalb auch kein Platz für simples Schwarz-Weiß-Denken. Nein, es muss von Fall zu Fall geprüft werden. Hier ist kein Platz für Denken, das behauptet, wir wissen ja sowieso schon, wo es lang geht. Wir machen alles nach alter Gewohnheit. Nein, prüfen und beten darüber und überdenken ist angesagt. Und wir werden dann überrascht sein, welches Ergebnis dabei herauskommt. Gottes Wille wird hier charakterisiert durch das Gute, das Gott Wohlgefällige und das Vollkommene. Was ist das Gute? Das, was Menschen aufbaut, was ihnen gut tut, was sie nicht niederdrückt und knechtet, sondern sich wohltuend auf ihr Leben auswirkt, das ist Gottes Wille für alle Menschen. Das Gott Wohlgefällige, das, was Gott Freude macht, was seinem Schöpfungswillen entspricht, was ihn ehrt als unseren Erschaffer und unseren Gott. Und das Vollkommene, dieser Superlativ am Ende mag uns etwas verwundern. Aber Gottes Wille zielt auf das Vollständige, das Abgerundete hin, bei dem nichts fehlt und wo kein Makel zu finden ist. Und ehrlich, da sind wir Menschen ja eher vorsichtig, weil wir doch wissen, dass wir in unserem irdischen Leben in keinem Bereich absolute Vollkommenheit erlangen können. Alles ist Stückwerk, sogar unsere eigene Gotteserkenntnis. Und dennoch, je mehr Raum wir Gott in unserem Innern einräumen, desto mehr Anteil bekommen wir auch an seiner göttlichen Erkenntnis und sehen, wie er sich die Dinge in Vollkommenheit gedacht und geplant hat. Desto mehr sehen wir ja dieses vollkommene Gottesreich, das uns in Ewigkeit erwartet und das sich auch heute schon hier in unserer Mitte ausbreitet. Ein Perspektivwechsel, der also hier auch geschieht, wenn wir uns mit hineinnehmen lassen in das Vollkommene, was Gottes Grundidee war, was vielleicht jetzt noch nicht ganz Realität ist in dem, was wir wahrnehmen, aber was kommen wird nach seiner Verheißung. Schließen möchte ich mit einer Aussage des Apostels Paulus aus dem 3. Kapitel des Philipperbriefs. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und dazu möge unser gnädiger Gott uns Gelingen schenken, dass wir unser Leben ihm als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer bringen können. Amen.
Ein geheiligtes Leben für Gott. Das Thema der Predigt. Und mir ist dazu eingefallen, es gibt viel zu tun. Warten wir es ab. Falsch. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Dazu wünsche ich uns Gottes Segen. Unser Wochenspruch, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, weist uns auf den heutigen Israelsonntag hin. Gottes erwähltes Volk. Israel, ein von Konflikten gebeuteltes Land. Eine grauenvolle Geschichte, die Deutschland und Israel trennt und verbindet. Israel, Ursprung des Christentums, verachtet und idealisiert, bewundert und verfolgt. Alle diese Facetten spielen heute eine Rolle. Und deshalb ist es auch Teil des Fürbittegebetes. Und dazu lädt uns auch das Präsidium unseres Bundes ein. Ich möchte mit uns beten und wer möchte, kann auch bei der gemeinsamen Bitte, Herr, erbarme dich, jeweils mitsprechen. Unser Vater im Himmel, danke, dass wir mit unseren Bitten zu dir kommen dürfen. Danke, dass nur du uns Kraft zu einem geheiligten Leben geben kannst. Danke für deinen Geist, der uns lenken und leiten will. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Stadt und Land, Wirtschaft und Politik, dass sie nach dir fragen und Orientierung bei dir suchen. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt und bedrängt werden, um Kraft zum Durchhalten. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Menschen, die Hunger leiden, dass ihre Not gelindert wird und Gaben gerecht verteilt werden. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Menschen, die in den Krisengebieten unserer Welt, Ukraine, Russland, Israel, Gazastreifen, für andere Länder, in denen kein Friede ist, auch für Menschen, die leiden im Iran, dass du Veränderung zum Frieden schenkst, dass du dein Volk Israel bewahrst und segnest, dass du Weisheit schenkst für die richtigen Unterstützungen und Opfer die rechte Hilfe erfahren. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Ehen und Familien mit Problemen unterschiedlichster Art, dass deine Werte erkannt und zu Hilfe werden. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Gemeinde hier und in Stadt und Land, für alt gewordene Geschwister, für Kranke und einsame Geschwister um Bewahrung ihres Glaubens und ihrer Treue. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Menschen im medizinischen und pflegerischen Bereich um Kraft für ihren Dienst. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Und jetzt kommen wir zum Segen. Wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein heiliges und lebendiges, heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.